Wenn wir morgen jetzt nicht gewinnen, dann war alles wieder umsonst.
Man entwickelt die ersten Komplexe.
Dieser Selbstwert, man verknüpft den auch so viel mit dem Sport, weil natürlich die Identität sehr stark verbunden ist mit dem Sportler-Ich.
Da war eben auch das Ziel, dann anders, in meinen Augen besser auszusehen. Ich glaube, man kommt da auch nie ganz weg von.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Julia Faltermeier. Sport zwischen Leidenschaft und Leistung. Was, wenn der Druck zu groß wird?
Ja, den Olympischen Spielen kommt man aktuell ja eigentlich kaum vorbei. Aber hinter dem ganzen Aufgebot und Glamour, den wir da zu sehen bekommen, steckt ja vor allem auch eins, ganz schön viel Druck. Und Leistungsdruck, den kennen ja nicht nur die Olympiasportler, sondern den kennt eigentlich jeder von uns. Ob es ein wichtiger Wettkampf ist, man sich im Fitnessstudio beweisen will oder wenn es auch die Deadline bei der Masterarbeit ist. Und da spreche ich jetzt aus eigener Erfahrung. Aber was tut man, wenn der Druck immer größer wird und wie geht man damit um? Darüber sprechen wir heute in unserem NDR2-Spezial. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und einer, der sich mit Druck im Sport nicht nur auskennt, sondern auch selbst gespürt hat, wie sich das anfühlt und welche Auswirkungen sowas auch haben kann, ist der ehemalige Ruderweltmeister Max Planer. Hi Max.
Hallo.
Mal ganz von vorne. Rudern ist jetzt auch nicht so der Klassiker, zu dem man kommt, wenn man sich als Kind oder Teenager für eine Sportart entscheidet. Erzähl mal, warum wurde es bei dir denn der Rudersport?
Da hast du vollkommen recht und da gehören immer auf jeden Fall eine Verkettung von Umständen dazu, dass man bei so einer Sportart landet wie Rudern.
Ja.
Ich bin tatsächlich zum Rudern gekommen, ich habe vorher Fußball gespielt und habe dann, beim Rudern fängt man etwas später an, also so mit 10, 11 frühestens, weil man braucht schon eine gewisse Körpergröße, man muss auf jeden Fall schon gut schwimmen können und so. Und bei mir war es dann halt so, dass meine beiden Eltern früher mal auch erfolgreiche Leistungssportler waren im Rudern in der DDR damals.
Okay.
Und mein Vater war zu der Zeit dann, als ich dann ein Kind war, war der auch noch im Verein sehr aktiv und dadurch war halt die Verbindung zum Verein sofort da.
Okay, reingerutscht ins Boot,
genau.
In den Rudersport.
Genau.
Okay, das heißt, dann hast du das eine Weile gemacht. Wie kam es denn aber dazu, dass du dann gesagt hast, nee, das soll nicht nur ein Hobby bleiben, sondern ich mache das jetzt als Leistungssport?
Das war dann ungefähr so 3-4 Jahre später, also als ich dann 14 Jahre alt war. Da habe ich dann ja gar nicht so lange drüber nachgedacht, weil ich dachte, okay, irgendwie habe ich Lust, meine Grenzen zu testen, habe Bock mal zu gucken, wie weit kann ich es packen. Und habe mich dann halt mit 14 Jahren einfach getraut zu sagen, hey, ich probiere das jetzt und das hat dann ganz gut funktioniert.
Jetzt hast du es ja gerade schon angesprochen, du hast mit 14 angefangen mit dem Leistungssport und der Alltag von vielen Jugendlichen und dann ja später auch jungen Erwachsenen, der sieht ja zumindest aus meiner Erfahrung eher so aus, man hat irgendwie Freunde, man geht auf die ersten Partys, der erste Alkohol, vielleicht auch die erste Liebe, aber das sah bei dir ja dann als ganz junger Leistungssportler wahrscheinlich echt anders aus. Hattest du denn dann zwischen diesen Trainingseinheiten täglich überhaupt Zeit für Freizeit, andere Hobbys, für Freunde, das alles?
Ganz, ganz, ganz wenig. Also ich hatte, man muss sich das so vorstellen, mein Leben hat sich eigentlich abgespielt zwischen dem Sportinternat, der Schule, die direkt neben dem Internat war und 10 Minuten entfernt dann das Ruderbootshaus, wo ich dann trainiert habe. Man ist dann auch so kaputt, dass man gar nicht so oft dann irgendwie rausgehen kann. Also außerhalb vom Sport Freunde, sehr, 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 sehr wenig. Ich hatte eigentlich viele Freunde, die eher auch Sportler waren, ob es jetzt Rudern ist oder auch aus anderen Sportarten. Aber gerade so Aktivitäten wie mal ins Kino gehen, mal feiern gehen oder so, sehr, sehr, sehr stark eingedämmt. Also ich würde mal sagen, im Vergleich zu einem normalen Jugendlichen, der ein ganz normales Leben hat, vielleicht, weiß ich nicht, 2% oder so.
Oh wow, okay, kann man nicht so gut vergleichen.
Kann man nicht gut vergleichen, nee.
Max, du hast 2016 bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro teilgenommen. Wie war das Gefühl, dann zu wissen, dieses höchste Ziel eines Athleten, kann man ja sagen, mal bei Olympia dabei zu sein, das habe ich jetzt erreicht?
Das war, tatsächlich muss ich ehrlich sagen, es waren sehr gemischte Gefühle, die ich da hatte.
Okay.
Also auf der einen Seite habe ich mich natürlich super krass gefreut, dass ich da teilgenommen habe, weil, wie du sagst, es ist eines der größten Sachen, wo man da dabei sein kann. Es finden nur alle 4 Jahre statt. Aber auf der anderen Seite war es auch eine Enttäuschung. Zum einen lief es mit meiner Mannschaft dort nicht so gut. Wir sind dort weit unter unseren Erwartungen geblieben. Und zum anderen waren auch diese ganzen Umstände, wie man sich das so vorstellt bei Olympia, wie das so ist, gar nicht so schön, wie man sich das vielleicht vorher ausgemalt hat, um sich überhaupt zu motivieren, dahin zu kommen.
Jetzt hört man ja auch aktuell immer wieder von LeistungssportlerInnen, was für ein krasses Gefühl das ist, aber eben auch, was da für ein Druck dahinter steckt.
Genau.
Wie hast du das erlebt? Wie war deine Zeit bei Olympia da?
Ja, also der Druck war sehr, sehr groß. Ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich ist man so froh, dass man dabei ist, aber dann kommt man natürlich dahin und dann will man natürlich auch da performen. Ja. Ja? Also dieses dabei ist alles klar. Im Nachhinein kann man sagen, hey, ich war dabei, aber währenddessen ist man nicht dabei, das ist alles easy, sondern man ist ja Leistungssportler und will dann die beste Leistung abrufen.
Klar, ja.
Und das sind dann eben genauso Sachen, das ist ein Gefühlscocktail. Hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können, wie sehr stark mein Leben das danach noch beeinflusst hat und verändert hat auch, nachhaltig, über Jahre hinweg geprägt hat, weil es so ein intensives Erlebnis ist. Und dann weiß man eben, dazu kommt noch der Druck, genau jetzt kommt es drauf an. Und wenn ich dieses Rennen jetzt hier nicht so fahre, wie ich es vielleicht kann oder wie ich es mir vielleicht vorstelle, dann ist das die Arbeit der letzten 4 Jahre, aber auch die letzte Arbeit vielleicht auch in meinem ganzen Leben, weil ich weiß gar nicht, ob ich nochmal hier teilnehmen werde.
Genau, du hast jetzt gerade schon über Bedingungen gesprochen, über veränderte, dass man ja irgendwie eben diesen enormen Druck hat und auch sich denkt, okay, das ist jetzt der Moment. Wie waren dann die Bedingungen während Olympia, auch in der Vorbereitung? Wie sah da dein Leben aus? Gab es da irgendwie eine andere Art von Kontrolle, weil man einfach abliefern muss?
Also das eine ist natürlich, die Vorbereitung auf Olympia ist natürlich nochmal intensiver und sowohl vom Druck, vom mentalen Druck, aber natürlich auch vom Trainingspensum. Also man ist noch viel öfter im Trainingslager. Also wir waren wirklich gefühlt nur weg eigentlich, auch den ganzen Winter über. Das ist das eine. Und das andere ist, sind auch die Dopingkontrollen natürlich. Also wir mussten jederzeit immer angeben, wo man gerade ist. Wenn man das vergisst und dann steht der Kontrolleur vor der Tür, man hat vergessen anzugeben, dass man jetzt gerade irgendwie mal woanders übernachtet, bei der Freundin zum Beispiel oder so, was mir da mal passiert ist. Schlittert man schnell in eine Katastrophe rein, weil wenn das zweimal passiert ist oder wenn es ein Missverständnis da irgendwie gab, kann es ganz schnell sein, dass man gesperrt wird und dann platzt der Traum natürlich auch. Und dieser Druck, der schwingt natürlich im Hinterkopf auch die ganze Zeit noch mit.
Ja.
Und so fühlt man sich eigentlich die ganze Zeit auch da überwacht und irgendwie nicht so richtig frei in seiner Entfaltung.
Jetzt hast du ja da deine Zeit nicht nur alleine verbracht, sondern auch mit deinen Teamkollegen oder auch generell anderen Leistungssportlern. Wie haben die das wahrgenommen? Was hast du da so mitbekommen? Wie sind die mit diesem Druck umgegangen?
Ja, der Druck ist bei allen sehr hoch, kann ich nur sagen. Und jeder geht auf eine gewisse Weise anders damit um. Also zum Beispiel spielen auch Rituale eine große Rolle. Also gerade im Leistungssport so Rituale, was mache ich vielleicht am Tag vorm Rennen nochmal abends?
Hattest du denn da welche? Gibt's da welche, die du selbst hattest oder vielleicht auch von anderen mitbekommen hast? Vielleicht kuriose Rituale?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, so ein Klassiker ist auf jeden Fall, dass man nochmal so eine Playlist hat, wo man nochmal reinhört. Mhm. Ein Ritual, was ich zum Beispiel auch gemacht habe, ist, dass ich zum Beispiel nochmal ins Bad gegangen bin, ich mich nochmal vor den Spiegel gestellt habe, mir nochmal, eigentlich fast wie ein Gorilla, ja, mit den Fäusten auf die Brust geschlagen habe und mich nochmal so richtig gepusht habe, mir nochmal positiv zugeredet habe. Und so hat halt wirklich jeder so ein bisschen seine Marotten dann gehabt.
Nach deiner Teilnahme 2016 bei Olympia, da hast du ja den 12. Platz belegt. Du wolltest es dann aber nochmal versuchen und ein zweites Mal bei Olympia antreten, konntest dich 4 Jahre später aber dann für die Spiele in Tokio nicht nochmal qualifizieren. Was hat das für dich persönlich bedeutet? Wie hat sich das angefühlt?
Für mich war es so, wie gesagt, nach diesem Rückschlag nach 2016, es war zwar schön dabei zu sein, gleichzeitig aber eben auch der 12. Platz, wo wir sehr enttäuscht waren, wusste ich erstmal gar nicht, will ich überhaupt weitermachen. Also am Anfang war ich wirklich in so einem krassen Loch drin, dass ich alles hinterfragt habe. Bin dann aus diesem Loch rausgekommen, habe mir keinen Druck mehr gemacht am Anfang, habe erstmal gesagt, hey, du machst jetzt einfach mal weiter und hast wieder Spaß. Gleichzeitig auch mit Mentalcoaches begonnen zu arbeiten.
Okay.
Und habe dann die beiden erfolgreichsten Jahre meiner Karriere gehabt. Und da wollte ich natürlich dann bei Olympia auch dabei sein. Und genau, das hat dann leider nicht geklappt. Und das war natürlich eine Enttäuschung. Gleichzeitig wusste ich auch, okay, meine Zeit im Leistungssport neigt sich so langsam dem Ende zu. Ich habe fast alles erreicht, bin mehrmals Weltmeister, Europameister. Nochmal zu Olympia, das wäre es gewesen. Aber es hat dann einfach nicht geklappt. Und da muss man sich dann auch anfreunden.
Ich stelle mir jetzt aber vor, man arbeitet sehr lange auf diese Qualifizierung hin, trainiert hart, da stecken ja auch Ressourcen dahinter, also körperlich und mental ja sowieso, aber ja auch finanzielle. Also hat dann diese Nichtqualifizierung, hatte die irgendwie berufliche Konsequenzen, auch wenn man jetzt hätte weitermachen wollen?
Also ich war zum Beispiel in einer Sportfördergruppe der Bundeswehr und da war das halt so, diese Verträge sind auf ein Jahr. Das heißt, ich wusste da zumindest, die nächsten Monate sind erstmal noch abgesichert. Bei der Sporthilfe zum Beispiel, das ist ein Fördersystem, kommt man auch in finanzielle Zuschüsse, die ist sofort weg. Also da war nach Rio zum Beispiel, als wir dann 12. geworden sind, weil wir nicht im Finale waren, sofort ab dem nächsten Monat 0 Euro. Sobald man irgendwie Verletzung hat, sobald man eine Pause hat, sobald man es mal nicht so ganz gut läuft, was ja ganz normal ist im Leistungssport, sieht sofort Sport steht ganz schwierig aus mit der Förderung und das ist jetzt leider die letzten Jahre nicht unbedingt besser geworden.
Okay, da muss man ja finanziell dann ganz schön flexibel bleiben, stelle ich mir vor.
Auf jeden Fall.
Du hast dann im Jahr 2020 deine Karriere beendet. Du hast jetzt auch gerade gesagt, naja, also es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet. Du wusstest, die neigt sich dem Ende zu. Aber wie hast du denn dann erkannt, okay, ich glaube, mir wird das jetzt alles zu viel, jetzt reicht's?
Also das hat sich über mehrere Jahre so hinweg irgendwie entwickelt. Und einer der Gründe war auch, dass ich zum Beispiel erstmal andere Prioritäten gewonnen habe. Nämlich zum Beispiel, dass ich meiner heutigen Frau zusammengekommen bin im Jahr 2018, die nicht aus dem Rudern kam. Das heißt, ich hatte meine Perspektive total geöffnet fürs Leben. Was hat mir sehr gut getan, sehr geholfen, diesen Übergang dann auch zu gehen. Und zum anderen eben auch, was ich gerade schon angedeutet habe, dass ich sehr viel mich mental mit mir selbst beschäftigt habe. Dieser ganze Druck und auch, hey, wenn ich jetzt erfolgreich bin, dann bin ich was. Und wenn ich vielleicht mal nicht so erfolgreich bin, dann bin ich weniger wert. So fühlen sich viele Sportler. So habe ich mich auch ganz, ganz lange gefühlt und das wollte ich einfach nicht mehr. Also ich wollte mein Selbstwertgefühl eigentlich abnabeln vom Leistungssport und es ist mir dann auch gelungen und das hat mir natürlich dann auch den Übergang vereinfacht aus dem Leistungssport raus.
NDR 2 Spezial, das Thema mit Julia Faltermeier. Sport zwischen Leidenschaft und Leistung. Was, wenn der Druck zu groß wird?
Max, wenn man so eine lange und so viel Zeit seines Lebens einer Sache, einer Leidenschaft ja auch widmet, dann muss es echt hart sein, irgendwann loszulassen. Wie ist es bei dir? Vermisst du den Rudersport manchmal?
Das hast du ganz gut formuliert. Also es ist wirklich so, das ist ja, man muss ja überlegen, 16 Jahre Leistungssport, das ist wirklich fast wie eine lange Ehe, die man da hatte, wo man dann auf einmal Schluss macht. Und
ein schöner
Vergleich.
Egal,
auch wenn man vielleicht, wenn man nach einer Ehe am Ende sagt, okay, es hat jetzt nicht mehr gepasst, ja, dann ist es natürlich so, dass die Entscheidung richtig ist. Mhm. Gleichzeitig hat man trotzdem auch ab und zu Momente, wo man denkt, boah, irgendwie das und das, was wir da erlebt haben, war trotzdem voll schön. Und durch meine neue Rolle jetzt auch als Mental Coach, wo ich viele Sportler auch aus verschiedenen Sportarten begleite, habe ich eine ganz neue Perspektive auf den Sport und finde ich es einfach schön wieder und ich mache auch viel Sport. Ich sitze auch ab und zu im Ruderboot tatsächlich jetzt wieder, was am Anfang gar nicht der Fall war. Und vor allem jetzt überwiegt einfach der Stolz und die Freude für das, was man erreicht hat und vor allem für das, was es aus mir gemacht hat, menschlich. Also welcher Mensch ich geworden bin durch den Leistungssport, der wäre ich heute so nicht. Mhm. Und da bin ich super, super glücklich drüber einfach.
Kommen wir nochmal auf dieses ganze Druckthema zu sprechen. Der ehemalige Tennisprofi und auch Olympiasieger Boris Becker, der hat im Eurosport-Interview Folgendes gesagt.
Druck ist für mich ein Privileg. Druck ist eine Möglichkeit, etwas Besonderes zu schaffen. Du hast Glück, bei Olympia mitzumachen, weil du bist einer der besten Sportler überhaupt. Und man muss einfach mal auch da die Wahrheit sagen, wie es ist. Druck haben Menschen, die nichts zu essen und nichts zu trinken haben und kein Zuhause haben. Diese Menschen haben Druck. Sportler bei Olympia haben eine unglaubliche Möglichkeit, was Hervorragendes für sich selber und ihr Land zu bestreiten.
Also Boris Becker sagt hier, Druck ist für ihn ein Privileg. Wie siehst du das?
Also das ist eine sehr, sehr positive Perspektive, die auch, glaube ich, wenn man das schafft, diese Perspektive einzunehmen, auch als Sportler einem sehr weit bringen kann. Ich muss auch zugeben, für mich war es auch immer so, ich habe unter Druck immer am besten performt. Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch so ein Beispiel, was vielleicht der ein oder andere Zuhörer draußen kennt. In der Klassenarbeit in der Schule oder irgendwie bei der Arbeit, weil wenn es jetzt gerade mal wichtig ist und es ist irgendeine Deadline, dann auf einmal kriegt man den Hintern hoch und schafft das und zieht das durch. Ja? Aber so, das ist noch 2-3 Monate hin und man weiß eigentlich, wenn ich jetzt schon was dafür mache, wäre das total gut eigentlich. Dann hätte ich viel mehr Ruhe dabei in der Vorbereitung. Aber irgendwie dich dann zu überwinden, da schon was zu machen, nee. Ne? Und so.
Der Druck muss hoch genug sein, damit man dann auch wirklich loslegt. Ja,
ich richtig. Genau das ist es. Und so war es bei mir dann auch, gerade auch im Leistungssport. Ich habe unter Druck, ich konnte mich dann am besten performen. Ich war total, die Sinne waren geschärft, der Fokus war da und ich wusste, jetzt kommt es drauf an. Wo eben die Grenze ist, wenn der Druck zu groß wird. Das heißt, die eigene Wahrnehmung, die Perspektive, Druck macht man sich ja immer nur selber und da hat er auch recht. Und dann ist man nicht mehr im Flow. Und ich glaube, das ist auch die Athleten, die da über sich hinauswachsen. Das ist das, was genau dann passiert, wenn man den Druck eher als Privileg sieht und auf der Welle eigentlich reitet, anstatt sich davon runterwerfen zu lassen und unter Wasser durchspülen zu lassen.
NDR 2 Spezial, das Thema.
Und jetzt haben wir schon ganz viel mit dem ehemaligen Olympiaruderer Max Planer gesprochen, über seine Niederlagen und seinem Weg raus aus dem Sport. Und was dabei auffällt, es geht immer wieder um die mentale Fitness. Und bei mir ist jetzt mein Kollege Dennis Schwalm. Hi Dennis.
Hallo Julia.
Dennis, du hast ja für diese Sendung da mal genauer drauf geschaut und dich mit der Sportpsychologin Annalena Feller getroffen. Was sagt die denn? Wie können Spitzensportler oder eben auch Menschen wie du und ich mit Drucksituationen am besten umgehen?
Also erstmal ganz wichtig, Druck im Sport, der ist ähnlich wie der Druck vor einer wichtigen Prüfung oder kurz vor dem Ende einer Deadline, hat mir Annalena gesagt. Will also heißen, was für Sportler gilt, kann auch für jeden von uns gelten. Mhm. Wichtig ist aber auch, und das war bei meinem Gespräch mit Annalena immer wieder Thema, es gibt keinen großen pauschalen Masterplan. Also was bei dir funktioniert, das kann bei mir schon völlig verpuffen und auch umgekehrt. Eine Sache fand ich aber besonders spannend, und zwar meinte Annalena:
Ein ganz wichtiger Punkt da wirklich die Bewertung von Gedanken und die Frage, okay, möchte ich so mit mir umgehen und sprechen, weil wir mit uns selbst immer am allerhärtesten sprechen. Wir würden das, was wir zu uns sagen, würden wir niemals zu einem Menschen sagen, der uns nahe steht.
Und das kennt man ja tatsächlich von sich, oder?
Voll, ja.
Also ich rede jedenfalls im Kopf so mit mir ganz, ganz anders, als ich das mit dir jetzt irgendwie machen würde.
Ja, total, das macht Sinn, dass man da vielleicht auch irgendwie ein bisschen netter zu sich selbst sein könnte. Ne? Das macht man sonst irgendwie auch nicht.
Genau, und das ist halt auch nur eine Maßnahme von vielen am Ende. Annalena, die arbeitet vor allem für und mit den Zweitliga-Handballern vom VfL Lübeck-Schwartau. Und die fangen da auch ganz einfach schon mit den Kindern und Jugendlichen an, sportpsychologisch das Ganze zu begleiten. Mhm. Damit eben auch schon der Nachwuchs von Anfang an auf Drucksituationen zum Beispiel vorbereitet wird.
Ja, Nachwuchs, wie du schon sagst, ne? Gerade bei Kindern und Jugendlichen muss man da ja vermutlich auch irgendwie besonders aufpassen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Da gibt es ja auch zum einen die eigentlichen sportlichen Ziele der Kinder. Mhm. Und dann eifern die aber ja auch ganz oft irgendwie den großen Vorbildern nach. Also die wollen zum Beispiel sein wie Erling Haaland, wie Ronaldo oder im Handball wie Karabatic. Und da muss man halt tatsächlich aufpassen.
Voll, aber also wo sind denn dann da die Grenzen erreicht, kann man das sagen?
Also die Sportpsychologin hat da schon gesagt, dass man klare Grenzen ziehen sollte. Also auch und gerade die Eltern sind dann da gefordert. Aber eben auch immer im Gespräch mit den Kindern und den Jugendlichen.
Da spielen natürlich auch soziale Medien eine große Rolle. Das wird ja einfach auch immer präsenter und hat immer mehr Einfluss auf die Entwicklung. Und da ist es total wichtig, das vielleicht dann auch mal zu begrenzen. Und da sind wir eigentlich auch bei dem Thema Identität. Klar kann man da jemandem nacheifern, aber es sollte nicht vergessen werden, wer bin ich, was will ich, was tut mir gut.
Aber das muss man halt auch üben und lernen. Und im akuten Fall gibt es wohl auch so kleine Tipps und Tricks, die einem in der Drucksituation helfen können.
Okay, das ist spannend. Hast du denn ein paar Beispiele dafür?
Ja, also da geht es zum Beispiel darum, wenn man in der konkreten Drucksituation ist. Also ich nehme jetzt mal zum Beispiel eine Blockade bei der Masterarbeit oder auch beim Sport am Wochenende, so in der Halle, wenn man schon dreimal übers Tor gesetzt hat. Da sagt Annalena, kann man mal was ausprobieren, denn da
kann es helfen, den Fokus einfach wieder weit zu kriegen und mal zu gucken, okay, wo sehe ich überall die Farbe Blau gerade um mich rum? Welche Trikotnummer steht mir gerade am nächsten? Und manchmal ist unser Gehirn einfach gestrickt und in dem Moment, wo wir darauf uns fokussieren, können wir gar nicht mehr an den Fehler denken.
Und was ich auch ganz spannend finde, und das klingt ja bei Max auch immer wieder an, Druck muss nicht nur schlecht sein.
Ja, genau.
Auch Annalena, die Sportpsychologin, sagt, Druck kann Motivation bringen und auch zusätzliche Kräfte freisetzen. Und das muss man ja tatsächlich auch sagen, das kennt man vielleicht auch von sich selber, gerade dann, wenn bei der Arbeit irgendwas fertig werden muss, in der Schule oder eben auch beim Sport ein Ziel erreicht werden will.
Ja, vielen Dank dir, Dennis. Und sportlicher Druck, der muss ja nicht immer mit harten Wettkämpfen oder Goldmedaillen zu tun haben, sondern kann auch beim regelmäßigen Gang ins Fitnessstudio kommen. Und bei diesem Vergleich mit anderen, da spielt ja vor allem Social Media oft auch eine ganz schön große Rolle. Also ich kenne das selbst, aber ich kenne das auch aus meinem Umfeld. Meine Freundin Hanna hat mir vor der Sendung erzählt, wie sie das erlebt hat.
Man entwickelt die ersten Komplexe, würde ich sagen. Und ja, da war dann eben auch das Ziel, dann die ersten Diäten abzunehmen oder eben anders in meinen Augen besser auszusehen. Und habe dann eben, bin auch dann mehr zum Sport gegangen, um bestimmte Sachen zu verändern oder das Ziel gehabt, vorher Sachen zu verändern, die mich nicht gestört haben. Ich glaube, man kommt da auch nie ganz weg von.
Ja, was macht man, wenn dieser Druck immer größer wird? Darüber habe ich mit dem ehemaligen Ruderweltmeister Max Planer gesprochen. Max, du hast ja wirklich viele Erfahrungen als ehemaliger Leistungssportler gesammelt, aber blickst ja jetzt eben auch mit deiner Brille als Mental Coach auf das Ganze. Aus deiner Sicht, was würdest du sagen? Bis wohin ist Leistungsdruck und Fokus gut und ab wann wird's irgendwie einfach zu viel?
Naja, ich glaube erstmal natürlich, wenn die Leistung drunter leidet, aber auch wenn die mentale Gesundheit drunter leidet. Also ich glaube, da sieht man das am meisten. Zum Beispiel bei mir war das so, ich hatte dann auch Phasen in meiner Karriere, wo ich natürlich zum einen durch das starke Training, ist man ja die ganze Zeit permanent schon sehr gestresst. Und bei mir war das dann irgendwann so, ich konnte irgendwann nicht mehr schlafen auf einmal. Und da wusste ich, okay, ich muss jetzt hier gegensteuern. Ich muss zum Trainer gehen und sagen, hier, ich brauche mal 2-3 Tage ein bisschen Ruhe. Es geht einfach nicht anders.
Okay.
Das heißt, auf die eigenen körperlichen und seelischen Signale hören ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, Leistungssportler überwinden diese Signale täglich. Ja? Also wenn der Körper sagt, aua, aua, da muss man immer weitermachen. Aber gerade da dann auch selber für sich einzuschätzen, wo ist die Grenze, die verschiebe ich natürlich auch immer wieder. Aber gerade wenn ich mich mental nicht gesund fühle, wenn ich mich übermäßig gestresst fühle und wenn ich das Gefühl habe, ich bin so in einem Loch, dann ist es ganz wichtig, dagegen zu steuern.
Jetzt geht es aber ja nicht nur Leistungssportlern so, dass die irgendwie mit Druck zu kämpfen haben, sondern es gibt ja auch viele Freizeitsportler, die irgendwie merken, boah, ich mache mir da jetzt gerade richtig Druck, ich vergleiche mich mit anderen auf Social Media oder möchte einfach meine Ziele erreichen und setze mich da unter Druck. Was würdest du denen raten, wie kann man das handeln?
Ich glaube, eine wichtige Sache, was du gerade gesagt hast, ist der Vergleich mit anderen. Es ist ganz wichtig, wenn man das Gefühl hat, es ist zu viel Druck, anzufangen, sich wieder mehr mit sich selbst zu vergleichen und weniger mit anderen. Weil Vergleich mit anderen, gerade wie im Leistungssport zum Beispiel, kann einem helfen, aber es kann einen auch extrem lähmen.
Mhm.
Und es ist immer wichtig zu schauen, okay, was tut mir selbst gut? Was sind meine persönlichen Ziele? Was bedeutet für mich Erfüllung? Was bedeutet für mich Erfolg? Ist es eine gesunde Familie? Ist es Erfolg im Job, im Sport? Und da darf man einfach für sich selber schauen, was tut mir persönlich gut? Da gibt es so viele tolle Sachen, an denen man da arbeiten kann, die man da machen kann. Ja.
Wenn wir abschließend nochmal einen Blick auf die Branche selbst werfen und weniger auf die individuellen Sportlerinnen und Sportler, dann ist es ja so, dass diese psychologische Komponente einfach noch nicht ganz so präsent ist. Das sagen zumindest viele. Viele fordern da mehr psychologische Betreuung. Was ist aus deiner Sicht wichtig für die Branche? Was würdest du dir wünschen? Was müsste besser laufen? Vielleicht auch gerade mit Blick auf junge Nachwuchssportlerinnen und Sportler.
Also ich glaube, dass die Branche im Kommen ist. Ich habe das Gefühl, dass es immer mehr angenommen wird, wahrgenommen wird und dass immer mehr Sportler, die jetzt zum Beispiel sich da psychologische oder mentale Hilfe holen, das auch nach äußern.
Mhm.
Zum Beispiel Lukas Mertens nach seinem Olympiasieg auch im Interview gesagt, dass er auch durch seine mentale Vorbereitung sich stark weiterentwickelt hat und auch deshalb dieser Olympiasieg überhaupt möglich war. Das sind natürlich Vorbilder, wo dann auch gerade dann andere Sportler das sehen und sagen, hey, wow, wenn ich mir mentale Begleitung hole, ist das eher ein Zeichen von Stärke, ist das eher ein Zeichen, ich arbeite an mir und kein Zeichen von Schwäche. Und das ist im Leistungssport immer noch sehr verbreitet. Und da fängt es meiner Meinung nach an, weil viele Mentalcoaches, viele Psychologen stehen eigentlich in den Startlöchern und sagen, hey, wir sind da, wir können helfen, wir wollen helfen.
Hm.
Diese Enttabuisierung ist ganz, ganz wichtig. Und sich da mehr zu trauen, ja, da sind wir auf einem guten Weg, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben.
Es braucht also Leute, die springen, damit Leute hinterher springen.
Auf jeden Fall.
Genau. Vielen Dank dir, Max, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Ja, und das war unser NDR2-Spezial. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich bin Julia Faltermeier und wünsche euch jetzt einen schönen Abend.